Liebe Gäste, herzlich willkommen in der Kongresshalle am Zoo Leipzig, dem Hauptveranstaltungsort des Louis Braille Festivals 2019. In den folgenden Minuten sollen Sie einen Eindruck von diesem geschichtsträchtigen Ort bekommen. Viele Leipzigerinnen und Leipziger verbinden mit der Kongresshalle schöne Erlebnisse. Einst als Gesellschafts- und Konzerthaus genutzt, bietet die Kongresshalle am Zoo Leipzig heute alle Elemente eines hochmodernen Tagungszentrums. Beeindruckend ist die vielfältige, sowohl traditionelle als auch hochmoderne Architektur des Gebäudes. Wir freuen uns, Sie hier zu begrüßen. Informationen zum Festivalprogramm in den einzelnen Räumen der Kongresshalle finden Sie ab Dezember 2018 im Internet auf www.dbsv-festival.de. Folgen Sie uns nun auf einen kleinen Rundgang.
Ja, ganz herzlich willkommen in der Kongresshalle am Zoo Leipzig.
Uns führt Ronald Kötteritsch vom Team der Kongresshalle. Impressum. Dieser Audioguide wurde mit freundlicher Unterstützung der Kongresshalle am Zoo Leipzig, eine Location der Leipziger Messe, und im Auftrag des DBSV, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, sowie der DZB, Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, entworfen. Textgestaltung, Sprache und Produktion von Florian Eib, Journalist und Mediensprecher aus Leipzig. Allgemeine Gebäudebeschreibung. Als monumental, kolossal, würdig und solide bezeichnete die hiesige Presse das Gesellschaftshaus, als es 1900 eröffnet wurde. Der historische Bau, an dem Neorenaissance und Neuromanikformen erkennbar sind, verweist auf nationale Traditionen. Markant ist der 50 Meter hohe Turm, an dessen Fuß sich der Eingangsbereich befindet. Die Kongresshalle am Zoo Leipzig. Gesellschaftshaus mit Tradition.
Schon wenn man von außen an das Gebäude herantritt, präsentiert es sich ja doch sehr stolz. Das muss man auch verstehen im Kontext der Geschichte. Das Haus ist ja 1900 eröffnet worden, in einer Zeit, als Leipzig ganz besonders reich war, eine der größten Städte in Deutschland überhaupt. Und da hatte man auch den Drang, sich einen großen Festsaal, ein großes Ballhaus zu bauen.
Innerhalb von gerade einmal 40 Jahren zwischen 1865 und 1905 verfünffachte sich die Bevölkerungszahl in Leipzig. Aus 100.000 wurden über 500.000. 1914 zählte Leipzig mit 625.000 Einwohnern zu den bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands. Mit der steigenden Popularität der Stadt ging auch deren Umgestaltung einher. So wurden in dieser Zeit viele noch heute berühmte Gebäude errichtet, der Hauptbahnhof, das Gerichtsgebäude des heutigen Bundesverwaltungsgerichts und das neue Rathaus. Der Bau der Kongresshalle geht ebenfalls auf diese Zeit zurück. Er ist eng verbunden mit der Gründung des Zoo Leipzig. Die Idee für eine Tierausstellung in Leipzig geht auf Ernst Pinkert, einen ansässigen Gastwirt, zurück. Am Pfingstwochenende 1878 wurden erstmals ein Löwenpaar, ein Tiger sowie einige exotische Tiere wie Kängurus und Antilopen gezeigt. Damals für 4.500 Besucher. Schnell erfreute sich der erste kleine Leipziger Zoo wachsender Beliebtheit. Kurz vor der Jahrhundertwende, 1899, war es dann der Architekt Heinrich Rust, der mit dem Projekt Ausbau des Zoos betraut wurde. Zur Umgestaltung des Tiergartens gehörte auch das damalige Gesellschaftshaus, welches heute Kongresshalle am Zoo Leipzig genannt wird. Es wurde 1900 errichtet. Gemeinsam mit einem gleichartig, aber kleineren Verwaltungsgebäude flankiert es bis heute den Haupteingang des Zoo Leipzig.
Dieses Haus ist natürlich ein Stück Leipziger Architektur, ein ikonisches Stück Leipziger Architektur, aber für viele Leipziger, man kann sagen für alle Leipziger der reiferen Generation, ist es auch ein Stück persönliche Emotionen.
Schnell wurde das Gesellschaftshaus zu einem bedeutenden Ort bürgerlicher Fest- und Vereinskultur. Bis 1914 fanden hier jährlich mehr als 100 Konzerte, zahlreiche Konferenzen, Tagungen, politische Versammlungen, Vereinsfeste, Theateraufführungen und Feiern statt. Auch die unruhige politische Zeit zwischen 1919 bis 1945 konnte dem Gesellschaftshaus seine Popularität nicht nehmen. Als eine der wenigen Leipziger Kulturstätten wurde es im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt und so nach Kriegsende unter Hochdruck wieder instand gesetzt. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Kongresshalle Leipzig. Schon im Mai 1946 fand hier die Leipziger Frühjahrsmesse statt. Der im September wieder eröffnete große Saal wurde fortan für Schauspiel und Konzerte genutzt. Das große Sinfonieorchester des Senders Leipzig, das Theater der Jungen Welt, die Deutsche Volksbühne Leipzig und auch das Palasttheater spielten hier und von 1947 bis 1981 auch das Gewandhausorchester. Die Kongresshalle Leipzig erhielt 1948 eine eigene Orgel und wurde zum Ort erstklassiger Konzertkultur mit Gastspielen vieler bekannter Orchester dieser Zeit. Später wurde in der Kongresshalle unter anderem die Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport, DHFK, gegründet, eine der erfolgreichsten Sporthochschulen der ehemaligen DDR. Die Kongresshalle wurde weiter vielfältig genutzt. Es wurde Radball gespielt, man stemmte Gewichte, Jazzbands, Tanzgruppen, Artisten und Zauberkünstler boten ein buntes Programm. Stars wie Udo Jürgens, Adamo, Roy Black, die Klaus-Renft-Kombo, Gilbert Bocaud, Mireille Mathieu und Konstantin Wecker traten hier auf. 1988 musste das inzwischen baufällige Gebäude allerdings größtenteils geschlossen werden und es dauerte bis ins Jahr 2009, bis die Stadt beschloss, es umfassend zu sanieren. Seit der Neueröffnung 2015 finden hier vor allem Tagungen und Abendveranstaltungen statt. Eingang in das Gebäude. Wir treten am sogenannten Eingang Süd ein. Dieser befindet sich am linken Ende des Gebäudes. Gleich links gibt es eine Liftanlage für Rollstühle. Eine Treppe mit 4 Steinstufen nach oben führt uns in das Foyer Süd. Wir bewegen uns dabei geradeaus in westlicher Richtung, während sich das Gebäude in nördlicher Richtung, also rechts von uns, erstreckt. Foyer Süd. Im Gebäude stehen wir zuerst im Foyer Süd. Das Foyer Süd ist ein rund 30 Meter langer und 6,5 Meter breiter Raum. An das Foyer schließen sich links, vorne und hinten 2 offene Räume an. Hier finden Sie das Festivalbüro. Sie erhalten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einem Tresen ihre Festivalpässe und Informationen wie Programm und taktile Pläne. Sie finden im Foyer Süd außerdem eine Garderobe. Wir starten unseren Rundgang hier im Erdgeschoss. Es gibt auch noch ein Untergeschoss, welches wir am Ende unseres Rundgangs durchqueren. Das Festival nutzt alle verfügbaren Räume in der Kongresshalle, sowohl im Erdgeschoss als auch im Untergeschoss, wo sich vor allem der Expo-Ausstellungsbereich befindet. Das Untergeschoss wird über Fahrstühle oder Treppen erreicht. Im Foyer Süd befindet sich eine Treppenanlage zwischen den beiden offenen Räumen auf der linken Seite. Gegenüber auf der rechten Seite findet sich ein verglaster Fahrstuhl. Auf beiden Seiten neben dem Fahrstuhl führen hölzerne Flügeltüren in den großen Saal. Ein stilvolles Ambiente. Betritt man die Kongresshalle im Foyer Süd, erhält man sofort einen Eindruck von der Innenarchitektur des Gebäudes. Sie ist im Stil der Gründungszeit gehalten. Vorwiegend ist hier Jugendstil zu finden. Es wurde dabei Wert auf eine funktionale Architektur gelegt. Hinzu treten organische, dem Leben abgeschaute Dekorformen, geschwungene Linien, keine strenge Symmetrie. Das Foyer der Kongresshalle wirkt durch seine Architektur angenehm weitläufig.
Wir haben hier im Eingangsbereich direkt über uns eine Decke, die so ein Kreuzrippengewölbe ist, wie man es vielleicht von Kirchen kennt. Früher waren da ganz reizende Bemalungen drin, auch figürliche, ornamentale, die allerdings leider nicht mehr so rekonstruiert werden konnten, einfach weil im Laufe der Zeit viel, viel mal Farbe darüber gestrichen worden ist. Es ist nur noch ein ganz kleines Stückchen vorhanden. Ansonsten präsentiert sich dieser unmittelbare Eingangsbereich in einem neutralen, gelblichen Ockerton. Ja, hier dieser Raum ist nun mit einem würdigen historischen Ambiente wirklich eine schöne Empfangsgeste. Es sind im Prinzip 3 Dinge, die diesen Raum dominieren. Wir haben den Eingang im Rücken und haben die Front in Richtung Westen. Dort ist unter einem Art Tonnengewölbe eine große Korbbogentür, die nochmal mit 3 Flügeltüren unterteilt ist. Und dort sind so filigrane Gitterchen, die also wirklich ein schönes Ambiente geben. Um diesen ganzen Raum herum haben wir etwa in Bauchnabelhöhe eine Wandfriesbemalung, die ganz, ganz typisch, ganz klassisch Jugendstil ist. Das heißt, man erkennt Blüten, man erkennt Blätter, die aber dann auch in Ornamente übergehen und sich durch den ganzen Raum hindurch meandern. Also das sieht sehr, sehr schön aus.
Prunkstück des Foyer Süd ist eine Jugendstiltreppe, eine der letzten erhaltenen ihrer Art. Mittig führt ein breiter Treppenaufgang nach oben. Dieser ist allerdings für das Festival nicht geöffnet. Links und rechts vom Aufgang geht es über mehrere Stufen und eine Zwischenebene in die untere Etage. Auffällig ist das geschwungene, hellgrün schimmernde Treppengeländer.
Das kann man auch sehr schön ertasten. Dort hat man zwischen die schmiedeeisernen Gitterstäbe hineingeflochten, Blüten, Ranken, Blätter.
Das Treppengeländer wird rechts und links von zwei aufragenden Säulen abgeschlossen.
Da kann man auch tasten. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Säule unten so etwa auf Kniehöhe anfängt zu berühren, hat man hier Blätter. Man tastet sich dann höher über diese geschwungenen Elemente. Dann kommt so etwas wie eine gedrehte Schnecke. Und weiter hoch kommen wir dann nicht mehr, aber darüber erhebt sich auch nochmal aus Blättern herauswachsend, wie Blütenkelche, vier Lampen, vier Leuchten und obendrauf thront noch mal so eine Kugel. Also wirklich ein ganz typisches, schönes Jugendstil-Treppengelände.
Verbindungsgang von Süden nach Norden. Wir passieren beide Flügeltüren, die in den großen Saal führen, und durchqueren das Foyer Süd in westlicher Richtung bis fast zum Ende. Rechts hinten eröffnet sich dann ein Verbindungsgang, der das Foyer Süd mit dem Foyer Nord verbindet. Vorsicht, am Anfang und am Ende des Gangs kann es etwas enger werden. Wir gehen nun den Verbindungsgang entlang. Links und rechts können wir vom Verbindungsgang in zwei Säle eintreten. Sieben geöffnete Glasflügeltüren als Ein- und Ausgänge führen rechts in den großen Saal. Links, ebenfalls komplett geöffnet, liegt der Richard-Wagner-Saal. Richard-Wagner-Saal und Terrasse. Der Richard-Wagner-Saal ist einer von sieben Veranstaltungsräumen in der Kongresshalle. Der Raum hat eine Größe von ca. 280 Quadratmetern. Vom Verbindungsgang nach links gewendet hat er eine Breite von 28 Metern. Die Decken sind 5 Meter hoch. Wir gehen nun einmal die knapp 10 Meter durch den Saal, der tagsüber durch Tageslicht erhellt wird. 5 Glasflügeltüren führen uns in Richtung Terrasse mit Blick auf den Konzertgarten, den heutigen Zoo Leipzig. Die Terrasse ist von Hecken umsäumt. Sie wird als Freisitz genutzt. Ein mittig gelegener Treppenabgang führt auf das Zoogelände. Im Zoo gibt es zum Festival ein gesondertes Programm. Vom Terrassensaal zum Richard-Wagner-Saal. Der Richard-Wagner-Saal ist Bestandteil des ursprünglichen Hauptgebäudes und hieß anfangs Terrassensaal. Im Rahmen des Umbaus von 1946 wurde er in Richard-Wagner-Saal umbenannt. Von 2003 bis 2010 wurde der Saal vom Zoo Leipzig als Restaurant genutzt. Auffällig sind die stilvollen Rundbogenfenster, die ein historisches Flair ausstrahlen.
Den Richard-Wagner-Saal kann man abtrennen, wenn man das will, und kann ihn sogar nochmal unterteilen, dass man zwei zusätzliche Tagungsräume hat. Meistens wird dieser Bereich allerdings genutzt, um Catering hier zu servieren, also Mittagspause, Kaffeepausen.
Der große Saal. Der Verbindungsgang zwischen Foyer Süd und Foyer Nord verläuft links am großen Saal entlang. Das ist eine Möglichkeit, den Saal zu betreten. Ein anderer Weg führt direkt über zwei Zugänge im Foyer Süd. Der große Saal ist das Prunkstück der Kongresshalle. Er hat eine Fläche von fast 1000 Quadratmetern. Ebenso viele Personen haben darin Platz. Die Deckenhöhe des großen Saals beträgt imposante 16 Meter. Auf einer Höhe von fast 4 Metern befindet sich an den Seitenwänden eine Empore. Betritt man den Saal vom Foyer Süd aus, befindet sich an seinem anderen Ende in knapp 40 Meter Entfernung ein breiter Bühnenbau. In Blickrichtung zur Bühne links kommen wir wieder auf den Verbindungsgang zwischen Foyer Süd und Foyer Nord. Großer Saal. Man dachte groß. Früher baute man im großen Stil. Davon zeugt noch heute der eindrucksvolle, in seinem ursprünglichen Ausmaß wiederhergestellte große Saal mit seiner hohen Gewölbedecke. In den fast 120 Jahren seiner Geschichte erfuhr er einige bauliche Veränderungen. 1947 wurde das 16 Meter hohe Gewölbe mit einer Akustik-Kassettendecke abgehängt. jene Decke, deutlich breitere Ränge als heute und ein Leipzig-Wappen über der Bühne blieben bis zur Schließung des Hauses 1988 bestehen. Im Zuge der späteren Sanierung wurde der Saal in seine Ursprungsform zurückversetzt, die ein beeindruckendes Raumgefühl ausstrahlt. Die Wiederherstellung des Zustands von 1900 war eine bewusste denkmalpflegerische Entscheidung und ein bautechnischer Kraftakt.
Ja, wenn wir uns gleich ein bisschen in diesem Raum bewegen, hört man schon, er ist groß. Und wenn man sich diesen Raum so versucht vorzustellen, er hat etwas Festliches, aber er hat auch etwas Heiteres. In Musik gedacht ist das so eine Art Dreivierteltakt, das geht so wie ein Walzer, so 1, 2, 3, 2, 2, 3, Schwung, Schwung, weil wir haben dort von hinten nach vorne diese Balkone, die jeweils in einer Rundung richtig geschwungen sind, danach ein kurzes gerades Stück, um Anlauf zu nehmen für den nächsten Schwung. Und das zieht sich von hinten auf beiden Seiten, rechts und links vor, bis zur Bühne, wo dann nochmal dieser Bogen hier kulminiert, das, was man früher als Orchestermuschel bezeichnet hat.
Der Bühnenbogen ist mit detailreichem Stuck verziert. Die Gestaltung mit Giraffen und Palmen an der linken und rechten Seite ist als eine Anspielung auf die Nachbarschaft zum Zoo Leipzig zu verstehen.
Man hat versucht, hier viel Exotik hineinzubringen und vielleicht auch auf den Entdeckerdrang der Weltstadt Leipzig. Das war sie ja damals, man ist damals in die Welt gereist. Um das zu beschreiben, wir haben hier in dieser Rundung ein ganz filigranes Blattwerk innen, Kastanien, da sieht man wirklich jedes einzelne Blatt ganz fein herausgearbeitet. Symmetrisch zu beiden Seiten sieht man jeweils zwei Palmen, daneben Giraffen, die so von Bändern umschlungen sind und die an diesen Palmen hochschauen. Oben auf den Palmen rechts und links thront jeweils ein Pfau, der sein stolzes Rad schlägt.
Und oberhalb der Bühne befindet sich eine Frauenfigur. Die Göttin Europa steht sinnbildlich für unseren Kontinent. Rechts und links wird sie von je einer Figurine flankiert, die die Künste und die Wissenschaft symbolisieren sollen.
Man kann die durch ihre Accessoires recht gut zuordnen. Die Wissenschaft hat einen Globus und Pergamentrollen und die Kunst, die Dame, die die Künste repräsentiert, hat einen Dichterkopf, einen Antiken mit einem Rauschebart und eine Lyra.
Die Grundfarbe des Saals ist ein edles Weiß. Circa mannshohe umlaufende Holztäfelungen in zartem Blau setzen Akzente. Über den Emporen lassen große Rundbogenfenster Tageslicht herein. Diese Elemente verströmen die Pracht und Opulenz des beginnenden 20. Jahrhunderts. Foyer Nord. Das Foyer Nord befindet sich fast parallel zum Foyer Süd. Nach Eintritt über den Verbindungsgang auf der linken Seite erreichen wir über einen weiteren Gang den Telemann-Saal und den Weißen Saal. Nach Eintritt in das Foyer geradeaus befinden sich der Bach- und der Händelsaal. Rechts eröffnet sich eine größere Freifläche, an deren Ende Fahrstühle ins Untergeschoss führen. Wir könnten auch eine Treppe rechts neben den Fahrstühlen nehmen. Doch dazu später. Zuerst laufen wir die an das Foyer angrenzenden Säle ab. Sie bilden mit ihren unterschiedlichen architektonischen Stilen reizvolle Kontraste untereinander. Foyer Nord, vom Bühnenhaus zum Empfangsbereich. Mit dem Foyer Nord ist der moderne und bis 2011 teils neu gebaute Teil der Kongresshalle erreicht. Der Nordflügel verbindet heute das Kerngebäude und später hinzugekommene Anbauten.
Zunächst etwas unspektakulär, aber sehr praktisch. Auf 300 bis 400 Quadratmetern ist hier Fläche, um eventuell Präsentationen noch zu organisieren. Vor allem für Kaffeepausen, für Catering eignet sich dieses Foyer Nord wunderbar.
Ursprünglich war das Foyer Nord das Bühnenhaus des großen Saals. Hier wurden Kulissen geschoben, Bühnenbilder und Fundus gelagert.
Der große Saal hatte ursprünglich eine richtige Bühne, also fast wie im Theater. Als dort das Gewandhausorchester aufgetreten ist, brauchte man Platz. Auf dieses Hinterland der Bühne, Schnürboden und so weiter, hat man beim jetzigen Umbau bei der Sanierung völlig verzichtet, weil wir haben ja wunderbare Theater- und Opernhäuser in Leipzig.
Heute dient das moderne Foyer auch als Empfangs- und Präsentationsbereich. Der Telemann-Saal. Wenn wir den Verbindungsgang von Süd nach Nord passiert haben und uns am Übergang zum Foyer Nord befinden, erstreckt sich der Telemann-Saal gleich auf der linken Seite. Der Raum ist komplett von Glas eingefasst und wird deshalb durch Tageslicht beleuchtet. Er ist rechteckig aufgebaut, hat eine Größe von 180 Quadratmetern, etwas größer als ein Volleyballspielfeld und ist 7 Meter hoch. Der Zugang zum Raum wird über einen Gang links vom Foyer Nord erreicht. Am Anfang oder am Ende des Ganges, links, können wir den Telemann-Saal betreten. Telemann-Saal. Viel Licht und moderne Technik. Der Telemann-Saal ist in modernster Architektur 2011 im Zuge der Sanierung neu geschaffen und behutsam ins Gesamtbild der Kongresshalle integriert worden.
Mit einer ganz wunderbaren, modernen Anmutung. Moderne Architektur at its best, wenn man das mal so sagen darf. Auf allen vier Seiten befinden sich Glasfronten und es sind dort in Abständen von vielleicht einem knappen halben Meter Betonsäulen außen, die sehr schmal, sehr filigran wirken und die oben mit einem Bogen abschließen und diese Bögen sind ineinander verschränkt. Dadurch hat man einen Effekt, der an historische Stile erinnert, angefangen von Gotik bis hin zu Art Deco. Also man hat hier wirklich eine bewusste Referenz erwiesen an historische Stile, aber das ganz, ganz modern interpretiert. Das ist wirklich eine ganz hochwertige, sehr, sehr ausgefeilte Architektur. Dadurch, dass von mindestens zwei Seiten auch Licht hereinkommt, es sei denn, man will es bewusst verdunkeln, hat man auch sehr spannende Licht- und Schattenwirkungen sogar auf dem Boden. Das Parkett hier, der Boden, ist in einem sehr zurückgenommenen Grau-Braun, wie eben ein Holzfußboden ist. Aber wenn die Sonne scheint, hat man da auch nochmal ganz fantastische Lichtspiele durch die Sonne, die dann diese Schatten von diesen Säulen und von diesen Ornamenten auch wirft. Und
wie auf der Terrasse hat man auch hier einen Blick in den Leipziger Zoo mit seinen grünen Parkflächen und vielen Bäumen. Man kann etwas ferner auch das mehr als 100 Jahre alte Gebäude des Aquariums, ein echter Jugendstilbau, erkennen. Alles in allem ein inspirierendes Ambiente. Der Weiße Saal. Über den linken Gang vom Foyer Nord erreicht man im hinteren Teil des Gebäudes auch den Weißen Saal. Hierzu biegen wir am Ende des Ganges rechts ab und betreten damit einen kleinen Vorraum als Übergang in den Saal. Der Weiße Saal ist von der Grundform ebenso rechteckig wie der Telemann-Saal, er ist allerdings mehr als doppelt so groß. Die Deckenhöhe beträgt 9 Meter. Weißer Saal, historisch und doch modern. Der Weiße Saal ist der zweitgrößte historische Saal der Kongresshalle. Er stammt aus den 20er Jahren, einer der wohl vielfältigsten Epochen, die es in Deutschland jemals gab. In der Architektur, Kunst, Musik und Literatur wurden neue Wege gesucht und in vielfältigen Kunstrichtungen wie dem Impressionismus, Expressionismus, Symbolismus oder Naturalismus gefunden. Nachdem der Weiße Saal um 1950 einen radikalen Umbau erfahren hatte, wurde er im Zuge der letzten Sanierung nahezu originalgetreu wiederhergestellt.
Und vom Stil her ist das wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Der zweitgrößte Raum dieser Kongresshalle am Zoo. Hier kann man in Reihenbestuhlung, in Theaterbestuhlung knapp 400 Personen unterbringen.
Der Weiße Saal wurde ursprünglich 1925, ein Vierteljahrhundert nach der Erbauung des Hauses, eröffnet.
Auch hier ist es wieder hilfreich, wenn man sich den historischen Kontext einmal vor Augen führt. Die 20er Jahre werden oft als die goldenen 20er Jahre bezeichnet. Natürlich wissen wir, dass die gar nicht so golden waren. Auf den Straßen gab es noch Versehrte vom Ersten Weltkrieg, um die sich keiner mehr kümmerte. Es gab Wirtschaftskrisen, aber es war vielleicht auch eine der geistig liberalsten Epochen, die Deutschland jemals hatte. Ende der 20er Jahre haben sich Bertolt Brecht und Kurt Weill zusammengefunden, um die Drei-Groschen-Oper zu komponieren. Wir hatten in der Kunst den Stil des Expressionismus, also eine Abkehr von Naturalismus. Das heißt, der Künstler wollte mehr das, was man empfindet, ausdrücken, hat dafür die Mittel der Überspitzung, der Reduzierung auf das Wesentliche gewählt. In der Malerei haben wir Ernst Ludwig Kirchner, August Macke. In der Musik haben wir Igor Strawinsky zum Beispiel und auch hier wieder ein kleines musikalisches Pendant. Wenn man sich das Sacre du Printemps anhört, hat man vielleicht so ein bisschen einen Eindruck, wie dieser Raum anmutet. Es ist erstmal Ordnung, fast mathematische Ordnung. Es ist Klarheit, aber sehr viel Ausdruck und Kontrast. Der Boden wiederum von der Farbigkeit ganz zurückgenommen in einen bräunlichen Grau. Von der Farbe her reduziert auf zwei Kontrastfarben. Wir haben einen Sockel, der geht etwa bis Bauchnabelhöhe. Der ist ein Rot, was nicht sehr leuchtend ist, aber sehr, sehr satt. Ein richtiges Ochsenblutrot und alles andere darüber ist im ganz schlichten Weiß, tritt also die Farbe zurück, um den Formen die richtige Bühne zu geben.
Vorherrschender Stil ist das für die Entstehungszeit typische Art Deco. wie die Bühneneinfassung und die charakteristischen Dekorelemente zwischen den hohen Spitzbogenfenstern zeigen. Im Art Deco wurden Gestalten, florale Elemente und Ornamente stärker auf ihre geometrischen Grundformen reduziert. Anders als im Jugendstil, wo Formen eher naturalistisch daherkamen, wirken sie im Art Deco-Stil beinahe schon abstrakt. Auch die reduzierte, auf Kontraste setzende Formensprache des Expressionismus ist in diesem Raum zu finden.
Ja, und die Ornamente, die sich hier finden, sind alle schon wirklich auch sehr ausdrucksstark. Sie sind so, dass man sich manchmal überlegt, ist das jetzt was Funktionales oder ist das nur zur Zierde? Man findet also sehr, vorhin war die Rede von überspitzt, man findet wirklich viele Spitzen, Kanten, Zacken, Zickzacklinien, Dreiecke, die diese Ornamentik dominieren. Und wenn dann doch mal eine Wellenlinie dabei ist, wie rechts und links der Bühne, wirkt sie natürlich umso welliger vor diesen ganzen spitzen Ornamenten. Ansonsten sind auch die Lampen an der Wand sehr akzentuiert, sehr spitz. Es sind also Dreiecke nach oben und nach unten mit feinen Gitternetzen bespannt, die ein bisschen wie Siebe wirken. Ja, und der Architekt, der diesen Raum geschaffen hat, Walter Born, über den hat man wenig gefunden an Quellen, aber es heißt, er wird, wenn man eine Quelle findet, bezeichnet als Mann des Bauhauses. Und in diesem Raum, obwohl hier noch Ornamente, obwohl hier noch Figürlichkeit vorhanden ist, lässt schon ein bisschen die Schlichtheit und die Reduktion auf Funktion des Bauhauses grüßen.
Der Weiße Saal ist architektonisch wohl der interessanteste Raum in der Kongresshalle. Die vielfältigen künstlerischen Einflüsse entfalten eine besondere Wirkung, sowohl in den Formen als auch im Spiel des Lichts. Beim Bau wurde außerdem schon früher besonders auf eine gute Akustik geachtet. Man holte dafür sogar ein Gutachten der Technischen Hochschule Hannover ein. Am Ende des Saals befindet sich eine etwa 1 Meter hohe Bühne.
Und hier sieht man Figuren zum Beispiel rechts und links der Bühne auf einem sehr expressiven Hintergrund. Man kann dort erkennen, es ist eine Blumenvase, ein Gefäß, aber das, was dazwischen sich an Zickzacklinien abspielt, könnten Schilfblätter sein, könnten aber auch abstrakte Ornamente sein. Wir haben auf der rechten Seite dort eine junge Frau in einer Art Hirtenkostüm mit einer Ziehharmonika. Auf der linken Seite der Bühne haben wir einen Harlekin-artig gekleideten Lautenspieler. Die Figuren wurden geschaffen von Max Alfred Brumme, geboren in Leipzig. Er hat in Leipzig und Dresden studiert, hat hier auch einen Lehrauftrag gehabt in der Leipziger Kunstgewerbeschule, und eigentlich war sein Schaffenverein religiös. Er hat viele Grabmäler geschaffen auf dem Südfriedhof. Er hat auch in der Versöhnungskirche in Leipzig auch einem Bauhausbau eine 4 Meter hohe Christusstatue geschaffen. Und
aus damaliger Sicht kam die Architektur des Raumes durchaus futuristisch daher. Selbst heute wirkt der Stil noch modern. Ein besonderes Prunkstück des Weißen Saals sind die mittig befindlichen, reich verzierten und aus geschliffenen Glaselementen bestehenden Kronleuchter. Sie wurden anhand historischer Abbildungen originalgetreu nachgebaut.
Wo viele Besucher sich fragen, ob die aus der damaligen Zeit sind. Ja, sie sind aus 1924, 25 und sind wirklich ganz irre zu beschreiben. Man kann sich überlegen, vielleicht haben sich vor 100 Jahren Leute so ein Raumschiff vorgestellt oder irgendeine ganz verrückte Maschine oder ein verrückter Künstler, der ein Meeresungeheuer versucht hat, in einer Stahlplastik nachzuempfinden. Also ganz symmetrische Linien, an denen die Lampen abgehängt sind, aber dazwischen sind Zickzack-Stahlarme, die aussehen wie irgendwelche magischen Schriftzeichen. Also eine ganz, ganz irre Konstruktion. Diese beiden Kronleuchter, jeder von beiden Meter hoch, geschätzt 2,5, 3 Meter, die hier in diesem Raum hineinragen. Und wenn wir uns zurückwenden über den Eingangstüren, 3 Eingangstüren gibt es hier, durch eine sind wir gerade eingetreten, hat man hier auch wieder diese charakteristischen Art Deco-Elemente mit 2 Laternen und die Figurinen, die oberhalb sind, sind so eine Art Tänzerin, zwar naturalistisch zu erkennen, aber am Faltenwurf zu sehen, doch auch schon ein bisschen reduziert auf das eigentlich Wesentliche. Also wirklich, dieser Raum ist kein gemütlicher Raum in dem Sinne, aber er ist durch seine Expressivität wahnsinnig inspirierend.
Bach-Saal und Händel-Saal. Um zu den beiden übrigen Räumen zu gelangen, gehen wir den Gang zurück ins Foyer Nord. Die Räume befinden sich dann links, etwa gegenüber dem Verbindungsgang, über den wir vorhin das Foyer erreicht haben. Der Bach-Saal befindet sich vom Verbindungsgang aus auf 12 Uhr, der Händel-Saal rechts daneben. Beide Räume sind in der Fläche ähnlich groß, knapp 200 Quadratmeter. Sie sind etwas schmaler rechteckig gebaut als der Telemann und der Weiße Saal. Beide Räume haben eine Deckenhöhe von 4,50 Meter und erstrecken sich an der langen Seite des Foyer Nord. Bachsaal. Schick, neobarock.
Wir befinden uns jetzt im Bachsaal, fast in dessen Mitte, und auch der hat eine kuriose Geschichte. Als das Haus eröffnet wurde, hieß der Saal Pfauensaal und war ausgestaltet. Man kann sich's vorstellen wie ein Wiener Café oder vielleicht das Café de l'Opera in Barcelona, mit Wandbemalungen, die ganz, ganz sinnlich, sinnenfreudig waren, wie es für den Jugendstil typisch war. Man hatte also dort barbusige Frauen mit Früchtekörben, mit Wasserkrügen. Das war also das pralle Leben. Und leider ist dieser Saal nicht mehr erhalten geblieben, weil er ist durch den Krieg stark beschädigt worden. Das heißt, 1946 stand die Frage, stellt man denn wieder so her, wie er war, oder macht man was anderes draus? Entstanden ist dieses Kuriosum, nämlich der Stil des Neobarock. Das heißt, der Saal mutet an, als wäre er um 1750 rum so eingerichtet worden, aber das hat natürlich gar keinen Kontext, weil 1750 war hier Wiese und Wald und weiter gar nichts. Nun kann man sich fragen, warum haben damals die Entscheider gesagt, wir wollen hier einen Barocksaal haben, obwohl da keinerlei Kontext besteht. Eine Spekulationsmöglichkeit wäre, es gibt 15 Minuten entfernt hier das sogenannte Gohlische Schlösschen, eine, wenn man so will, bürgerliche Kaufmannsvilla, etwa aus den 1750ern. Dort ist originales Barock, hier ist es ja nur nachgemacht, aber wahrscheinlicher ist die Erklärung, dass damals den Oberen in der DDR einfach Barock gefallen hat, als ein Stil der Prachtentfaltung, den man auch mit kulturellem Erbe und so weiter und so fort in Verbindung bringen könnte. Interessant ist auch, dass manche Leute sagen, der Saal ist wunderhübsch, ich verliebe mich gleich rein, und andere sagen, aber damit kann ich gar nichts anfangen. Auffällig für Barock ist ja die Verzierung, dass man also völlig ohne jede Funktion fast überall, wo Platz ist, irgendwelche Schnörkel, irgendwelche Ornamente hinbringt, und das kann man auch sehr schön hier nachvollziehen, wenn man den Raum einmal abläuft, etwa zwischen Bauchnabel und Brusthöhe kann man dort tasten, da hat man Muscheln, da hat man Blüten mit Blättern drüber, da hat man einen schneckenartigen Schnörkel, der eigentlich gar nichts weiter bedeuten soll und in Blättern ausläuft. Dazwischen ist dann immer eine kleine Kante, wo man so einen Schwung nimmt. Das geht so durch den ganzen Saal durch und geht auch die ganze Decke entlang. Wenn man da vielleicht eine musikalische Entsprechung suchen würde, hören Sie sich irgendwas x-beliebiges von Georg Friedrich Händel an. Das ist diese Anmutung Mitte des 18. Jahrhunderts.
Dazu passt auch die Wandfarbe. Hier wurde ein scheckiges Marmordekor aufgebracht. Eine Imitation, die stilvoll wirkt. Von Anfang an verfügte der Bachsaal außerdem über eine fest eingebaute Bühne.
Für kleine Theateraufführungen, für kammermusikalische Darbietungen ist sie wunderbar geeignet. Die Bühne ist so geschätzte 80 Zentimeter bis einen knappen Meter hoch und dominiert die Seite des Raums, wo dann auch so ein Baldachin ist. In der Mitte ein Leipzig-Wappen und rundherum Verzierungen, auch in dieser typisch barocken Manier.
Zur Bühne und teilweise auch zum Barock passen auch die Lünetten an der Decke, halbkreisförmige oder kreisförmige Malereien, die berühmte klassische Komponisten zeigen.
Auch hier wieder etwas willkürlich natürlich. Wir haben hier die Konterfeis von Bach, Händel, Mozart und Telemann. Bach ist natürlich der ikonische Komponist für Leipzig. Er hat von 1723 bis 1750, also den größten Teil seines Lebens hier in Leipzig, gewirkt, hat den Ruhm der Musikstadt mitbegründet, neben Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann und anderen Größen. Also Bach gehört auf jeden Fall hier rein. Telemann hat sich wohl mal beworben als Thomas Kantor, ist dann aber nicht nach Leipzig gekommen. Händel kann man mit Augenzwinkern noch sagen, na gut, er war in der Nachbarschaft Halle, aber Mozart dürfte wohl nie im Leben hier gewesen sein. Aber es ist eben einfach so eine Referenz an das kulturelle Erbe, das man zur Zeit, als der Saal eingerichtet wurde, 1946 eben sehr pflegte und sehr darauf bedacht war, als Sachwalter des kulturellen Erbes sich zu positionieren.
Zuletzt fällt ein meterhoher alter Spiegel auf, der sich vom Eingang an der rechten Wand befindet. Die Spiegelplatte besteht aus vielen zusammengesetzten Einzelelementen.
Der Grund ist, dass man im 18. Jahrhundert keine Technologien hatte, um metergroße Spiegel herzustellen. Deshalb wurden die damals zusammengesetzt in Kacheln, die 30 cm breit und 50 cm lang sind. Kann man auch sehr schön ertasten, so von Rille zu Rille. Ja, und es gehörte einfach auch zur Prunkentfaltung barocker Architektur, dass man Spiegel einsetzte. Es gibt direkt Spiegelsäle. Man hat ja, also wenn man an Versailles denkt oder auch an deutsche Barockbauten, macht der Spiegel einfach nochmal mehr Raumgröße und auch mehr Licht.
Händelsaal, funktionaler Neubau. Stilistisch weist der Händelsaal eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Telemann-Saal auf, wurde er doch wie jener bis 2011 komplett neu gebaut. Allerdings präsentiert er sich weniger spektakulär. Modern, puristisch und geradlinig wirkt dieser Raum. Er trägt allen Ansprüchen an moderne Konferenztechnik Rechnung. Die großzügigen Fensterflächen lassen viel Licht herein, weshalb der Raum offen und freundlich wirkt. Die Fenster können bei Bedarf aber auch verdunkelt werden. Expo-Ausstellungsfläche. Die Expo-Ausstellungsfläche erreichen wir über die Fahrstühle im Foyer Süd und Foyer Nord oder über die Treppenanlagen. Unser Rundgang führt uns nun vom Foyer Nord, die Treppe rechts neben den Fahrstühlen hinunter. Am Ende dieser Treppe rechts befindet sich eine Toilettenanlage. In den Ausstellungsbereich kommen wir, wenn wir am Fuß der Treppe links gehen. Natürlich können wir vom Foyer Nord auch mit dem Fahrstuhl fahren. Dann müssen wir ebenfalls links abbiegen und laufen direkt auf den Ausstellungsbereich zu. Die Ausstellungsfläche liegt genau unter dem großen Saal und ist in der Fläche fast genauso groß. Die Raumhöhe beträgt 3,80 Meter. Wenn wir einmal durch den Ausstellungsbereich durchgehen, erreichen wir erneut eine kleine Freifläche an der Südseite der Kongresshalle. Hier befinden sich ebenfalls Toilettenanlagen. Nun sind wir eine Runde durch das Haus gegangen. Über einen Fahrstuhl oder die Jugendstiltreppe nach oben erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt, das Foyer Süd. Expo, neu geschaffener Ausstellungsbereich.
Die Fläche oder der Raum, in dem wir uns jetzt befinden und der einen ganz anderen Klang hat, nennt sich Expo. Diesen Namen haben wir gewählt, weil ja wir auch internationale Veranstaltungen haben und Ausstellungsfläche klingt etwas sperrig. Expo versteht man auf Deutsch auch und auf jeden Fall ist das im internationalen Englisch ein Begriff, den man sich erschließen kann. Also hier ist irgendwas mit Exposition, Exhibition, mit Ausstellung.
Die Expo verbindet im Untergeschoss die beiden Teile Süd und Nord des Hauses. Dieser Bereich wurde im Zuge der Sanierung der Kongresshalle 2011 aufwendig ausgeschachtet und ausgebaut, denn das Haus war ursprünglich nicht unterkellert.
Leipzig hat ja einen etwas kritischen Untergrund mit diesem lehmigen, nicht sehr stabilen Boden. Deshalb hat es auch 100 Jahre gedauert, ehe Leipzig seinen Traum von einer U-Bahn, der wohl 1913 schon das erste Mal diskutiert wurde, dann verwirklichen konnte. Und hier unter dieser Kongresshalle gab es keinen Keller in dem Sinne. Es gab also gemauerte Stempel und dann unten drunter Matsch und Erde. Deshalb ist hier extra eine Betonwanne gegossen worden, um diese Expofläche hier einrichten zu können. Sie ist ausgestattet mit allen modernen Medien, die man sich vorstellen kann. Wenn man mit dem Fuß etwas tastet, hat man alle paar Meter so ein viereckiges Gebilde. Das kann man aufmachen und kann dort Elektroanschlüsse, Telekommunikationsanschlüsse, also alles, was man für eine Ausstellung braucht, hier gewinnen.
Entsprechend groß ist auch die Freifläche dieses Raumes, etwa 825 Quadratmeter. Die Funktionalität steht dabei im Vordergrund.
Sehr funktional. Man muss sich vorstellen, ganz schlichte, einfache Wände, 4 Meter hoch. Außenrum ist dann nochmal eine Galerie, die man entlang gehen kann, wo man auch zum Beispiel Kaffee servieren kann.
Wie auch im großen Saal sind die Wände der Mauer und des kompletten Expo-Bereichs in einem edlen Weiß gehalten. Der weiße Estrichboden ergänzt die einladende Erscheinung der Expo.
Und Leben erhält dieser Raum dann durch das, was hier stattfindet, zum Beispiel Ausstellungen. Wenn man ein Kongresszentrum betreiben will, gibt es eine Faustregel, dass man sagt, der größte Raum sollte etwa nochmal vorhanden sein als Ausstellungsfläche. Einfach deshalb, weil viele, viele gute Kongresse nicht ohne Ausstellungen auskommen. Das hat zum einen zu tun mit dem Wissenserwerb, mit der Wissensvermittlung, dass man sich dann im Kongressprogramm anhand von Exponaten über neue Technologien, über neue Pharmaka, über neue Fortschritte informieren kann. Aber auch von der kommerziellen Seite, weil wenn man sich das Budget eines Kongresses anguckt. Teilnehmerbeitrag macht ein bisschen aus, aber das eigentliche Budget wird durch die Mieten, die die Aussteller zahlen bei einem Kongress, doch gestemmt und deshalb ist eine Ausstellungsfläche unverzichtbar.
Wir durchqueren die Expo und betreten über ein paar Treppenstufen nach oben eine Freifläche, die sich direkt unter dem Foyer Süd befindet. Wir könnten nun über einen Fahrstuhl nach oben fahren, entscheiden uns aber lieber für die Jugendstiltreppe vom Anfang unseres Rundgangs. Darüber erreichen wir zum Schluss unserer Führung wieder den Ausgangspunkt.
Zum Abschluss noch ein ganz kurzes persönliches Wort. Haben Sie wunderbare Tage, genießen Sie die Kongresshalle am Zoo, genießen Sie Leipzig und danke, dass Sie hier sind. Alles Gute, Ihr Ronald Kötteritsch.
Zuletzt haben wir noch ein paar Anfahrts- und Serviceinformationen für Sie. Anfahrt mit der Straßenbahn. Die Kongresshalle ist bequem mit der Straßenbahnlinie 12 zu erreichen. Sie können vom Bahnhof oder Gördeler Ring Richtung Gohlis Nord bis zur Haltestelle Zoo fahren. In Fahrtrichtung der Straßenbahn links befindet sich die Kongresshalle. Sie müssen dann nur noch die Pfaffendorfer Straße überqueren. Die Adresse der Kongresshalle ist Pfaffendorfer Straße 31. Anfahrt mit dem Auto. Alternativ können Sie auch mit dem Auto anreisen. Angrenzend an die Pfaffendorfer Straße befinden sich zwei Parkhäuser. Als Ziel können Sie Pate-Straße eingeben, Pate mit TH geschrieben. Taktile Ausstattung. Haben Sie die Pfaffendorfer Straße an der Ampel überquert, Leitlinien sind vorhanden, befindet sich der Eingang zur Kongresshalle auf 2 Uhr. 5 Treppenstufen, alternativ eine Rampe links und rechts der Stufen, führen Sie hinauf vor den Eingang, den eine breite zweiflügelige Holztür bildet. Alle Fahrstühle im Haus sind mit Punktschrift und Sprachausgabe versehen. An den Toilettenanlagen befinden sich taktile Piktogramme. Toiletten. Alle zugänglichen Toiletten befinden sich im Untergeschoss des Gebäudes, jeweils vor dem Eingang in den Expo-Ausstellungsbereich. Das Untergeschoss erreichen Sie über Fahrstühle oder Treppen im Foyer Süd oder Nord. Nehmen Sie am einfachsten den Aufzug aus dem Foyer Süd. Nach dem Aussteigen befinden sich die Herrentoiletten auf 10 Uhr und die Damentoiletten auf 2 Uhr. Wenn Sie die Treppe vom Foyer Süd nehmen, Damen bitte scharf links und Herren scharf rechts abbiegen. Vom Foyer Nord aus befinden sich die Toiletten am Fuß der Treppe zum Untergeschoss gleich auf der rechten Seite. Fahren Sie mit dem Fahrstuhl nach unten, dann halten Sie sich erst links und biegen dann rechts ab, um zu den Toiletten zu gelangen. Die Festivalmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ihnen außerdem gerne behilflich. Wir freuen uns auf Sie beim Louis Braille Festival 2019 hier in der Kongresshalle am Zoo Leipzig.